Kennst du schon die Fortbildungsakademie von Klinisch Relevant? Im April startet der Live-Online-Kurs Diagnostik und wichtige Erkrankungen des autonomen Nervensystems mit Dr. Andrea Meyer. Du erhältst einen kompakten Überblick über Grundlagen, Diagnostik und relevante Krankheitsbilder und kannst eigene Fallvignetten zur Diskussion einbringen. Alle Infos in den Shownotes.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute mit Herrn Professor Josef Klasen zum Thema die Parkinson-Erkrankung. Rückblick, Ausblick und alles zum Jahreskongress 2026.
Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, liebe Leute, dann sage ich herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Wir begrüßen heute das erste Mal bei uns Professor Dr. Josef Klasen als Direktor der Klinik für Neurologie am Uniklinikum Leipzig, aber auch als Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen. Und demnach auch Mitglied des sogenannten Kongressteams des diesjährigen Jahreskongresses. Herr Klasen, erstmal vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen und bei uns vorbeischauen.
Gerne bin ich bei Ihnen.
Das ist super. Wir möchten ja in diesem Podcast so ein bisschen Appetit wecken und Lust machen, den diesjährigen Kongress für Parkinson, aber auch für andere Bewegungsstörungen zu besuchen. Der findet dieses Jahr, im Jahr 2026, ab dem 16.04. in Leipzig statt. Das ist ein Heimspiel für Sie quasi. Und wir möchten, oder um darzustellen, welche Dynamik in diesem Feld der Bewegungsstörungen sich eigentlich in den letzten Jahren entwickelt hat, würde ich gern mit Ihnen zusammen, Herr Professor Klasen, erstmal den Blick zurückwagen. Und ja, vielleicht können Sie mal so aus Ihrer Sicht, aus Ihrer klinischen Erfahrung, so wesentliche Entwicklungen so in den letzten 5 bis 10 Jahren nennen, die Ihnen bei den Bewegungsstörungen, bei der Parkinson-Erkrankung besonders relevant erscheinen.
Ja, wir haben zunächst mal eine ganze Menge gelernt über die Entstehung der Parkinson-Krankheit, insbesondere die Rolle von Alpha-Synuklein, die Nachweismethoden von Alpha-Synuklein kommen immer mehr in den Vordergrund, so weit, dass sich sogar abzeichnet, dass die Definition der Parkinson-Krankheit sich ändert oder dabei ist zu ändern. Das ist möglicherweise in der Zukunft nicht mehr eine Erkrankung, die rein klinisch anhand von motorischen Symptomen definiert wird, sondern eine, die molekular definiert wird durch das Vorhandensein von Alpha-Synuklein-Aggregaten, die man eben inzwischen ganz gut auch im Liquor nachweisen kann.
Mhm. Nicht nur im Liquor, glaube ich, ne, sondern auch in anderen Organen wie der Haut.
Gibt ja auch
Bluttests also, dafür, ja.
Bluttests werden auch entwickelt. Die sind noch nicht ganz so weit wie die Diagnostik aus dem Liquor. Mhm. Aus der Hautbiopsie ist es schon sehr gut gelungen. Oft geht es ja auch darum, eine Abgrenzung zu treffen zwischen verschiedenen Parkinson-Syndromen, der klassischen Parkinson-Krankheit und atypischen Parkinson-Syndromen. Und an der Stelle gibt es schon noch Herausforderungen. Das ist ein enorm dynamisch sich entwickelndes Feld. Und man kann praktisch dabei stehen und monatlich Fortschritte sehen, wie empfindlich und wie genau diese Technologien geworden sind. In dem Maße, wie das erkannt wurde und möglich wird, wird es auch zunehmend eine Ablösung eben von der Fokussierung auf die Parkinson-Krankheit als eine motorische Krankheit geben. Das ist natürlich immer noch das, was den Patienten besonders belastet. Aber inzwischen tritt auch immer mehr in den Vordergrund, dass es eben eine multisystemische Krankheit ist, deren Beginn weit vor dem Beginn der motorischen Symptome liegt. Mhm. Und die also Jahrzehnte vorher unter Umständen mit Obstipation, mit Depression, mit einer REM-Schlafverhaltensstörung oder anderen Störungen einer Hyposmie beginnt, bevor dann die motorischen Probleme einsetzen.
Okay, das heißt, man löst sich so ein bisschen vom klinischen Phänotyp und geht hin zu einer mechanistisch-pathophysiologischen Definition.
Korrekt, wobei das, was ich zuletzt aufgezählt habe, schon auch alles klinische Phänomene sind. Und es ist auch eine Entwicklung der letzten Jahre, dass man diese verschiedenen Elemente, also sagen wir jetzt mal Riechstörung oder REM-Schlafverhaltensstörung, durch verschiedene Methoden erfassen kann und dann sogar mit unter Einsatz künstlicher Intelligenz eine klinische Voraussage macht, wie wahrscheinlich ist es, dass eine solche Person, die beispielsweise den Phänotyp einer REM-Schlafverhaltensstörung, also einer Traumschlafanomalie, wie wahrscheinlich es ist, dass eine solche Person später Parkinson entwickelt.
Hilft einem die KI dann bei so einer Art Mustererkennung, dass verschiedene Frühsymptome, wie halt eine REM-Schlafverhaltensstörung, Riechstörung, was weiß ich, autonome Symptomatik, dass daraus ein Muster generiert wird und so eine gewisse Wahrscheinlichkeit errechnet wird oder?
Das hilft bei der Zusammensetzung dieser einzelnen Symptome, aber auch bei der Auswertung auch nur eines einzelnen Elements. Also beispielsweise kann eine KI auch schon auf Grundlage von Armbewegungen eine solche Voraussage treffen. Solche Untersuchungen sind spektakulär. Die meisten sind an vielen hunderttausend Probanden durchgeführt und mit sehr aufwendigen Methoden dann entwickelt. Allerdings muss man schon ein bisschen Wasser in den Wein schütten, denn keine dieser Vorhersagemethoden hat bisher es sozusagen in die Klinik geschafft. Und das wäre sicherlich etwas, was für die nächste Zeit kritisch zu betrachten ist, wie gut gelingt es uns, solche Erkenntnisse dann auch in die Klinik zu bringen.
Unabhängig von KI, wir haben gerade schon über Früherkennung durch Alpha-Synuclein gesprochen. Hat es da denn eines dieser Untersuchungsverfahren schon richtig in die klinische Routine geschafft oder ist es auch eher Gegenstand von Forschung?
Also streng genommen ist es noch immer Forschung, aber nach meiner Einschätzung ist es wirklich ganz kurz davor, in die klinische Routine eingeführt zu werden. Wenn es gelingt, diesen Schritt zu gehen, wird das wirklich die Diagnostik der Parkinson-Krankheit und von atypischen Parkinson-Syndromen, ja, man kann schon sagen, revolutionieren. Weil die Genauigkeit und die Empfindlichkeit, sowas festzustellen, und zwar dann, bevor noch alle klinischen Merkmale da sind, schon auch natürlich den Weg öffnet, frühzeitig verlaufsmodifizierende Therapien auszutesten. Aber die ehrliche Antwort auf Ihre Frage, nein, es ist noch nicht direkt in der Klinik drin, aber es ist stark in der Erwartung, dass das in der nächsten Zeit tatsächlich erfolgt.
Ja, die ganz überwiegende Pharmakotherapie der Parkinson-Erkrankung, also Schlagwort dopaminerge Therapie, zielt ja auf die Symptome der Bewegungsstörung erstmal ab. Und damit ist man ja über die Früherkennung hinaus sozusagen, also man behandelt ja schon eine manifeste Erkrankung. Zwei Fragen dazu. Schätzen Sie es so ein, dass das frühere Erkennen einer Parkinson-Erkrankung oder atypischer Parkinson-Syndrome auch die Pharmakotherapie oder die Grundzüge der Pharmakotherapie verändern wird? Und die zweite Frage ist, welche globalen Entwicklungen der Pharmakotherapie gab es in den letzten Jahren?
Also zunächst zur ersten Frage, wird es die Pharmakotherapie oder den Einsatz der bisher verfügbaren Pharmakotherapie verändern? Möglicherweise gar nicht so sehr, denn es ist ja eben ein Zeichen der bisher verfügbaren Pharmakotherapie, dass sie rein symptomatisch wirkt. Man muss aber auch da sagen, vielleicht würden die Erkenntnisse, die man sonst gewonnen hat, auch eher dazu führen, etwas früher, als man es aktuell tut und in den letzten Jahren getan hat, mit einer symptomatischen Therapie zu beginnen. Und zwar deshalb, weil man auch sich immer klarer darüber wird, dass ein körperliches Training ein wichtiges Element für den Patienten ist, sozusagen den Verlauf seiner Erkrankung mit zu beeinflussen. Es ist inzwischen wirklich sehr gut belegt, dass körperliches Training etwas an dem Verlauf der Erkrankung ändern könnte, nämlich mehr körperliches Training verbessert den Verlauf und schwächt also die Verlaufsdynamik ab. Und in dem Maße, wie man dieses körperliche Training dann ermöglicht, zum Beispiel durch den etwas früheren Einsatz symptomatischer Therapie, könnte man auch dann sagen, ermächtigt man den Patienten auch an seiner eigenen Prognose mitzuarbeiten. Mhm. Das ist ein bisschen Spekulation. Das gibt es noch nicht in Studienform nachgewiesen, aber das könnte eine Folge von früherer Erkenntnis sein. Ja, sonstige Fortschritte der Pharmakologie in den letzten Jahren bestanden vor allem in der Applikation der dopaminergen Substitutionstherapie. Die Pharmakokinetik von Dopaminsubstitution hat sich geändert. Es sind verschiedene Formulierungen, auch Enzymersatztherapien hinzugekommen oder Enzymsupplementationen hinzugekommen, die dazu führen, dass man den Dopaminspiegel im Serum möglichst konstant hält. Das ist ein wesentliches pharmakologisches Ziel, das dazu dient, eben Fluktuationen möglichst abzumildern oder idealerweise weiter hinauszuschieben, als es sonst dem Krankheitsverlauf entsprechen würde. Neue pharmakologische Entwicklungen oder solche, die verfügbar geworden sind für Patienten, sind On-Demand-Therapien, also solche Therapien, die ein Patient oder eine Patientin einsetzen kann, wenn eine krisenhafte Verschlechterung vorhanden ist oder wenn man gerade eine besonders gute Beweglichkeit braucht. Mhm. Inhalatives Dopamin, Apomorphin in Form von kleinen Plättchen, die man unter die Zunge legt. Dann gab es Fortschritte in Form von Pumpenbehandlungen. Es gab in den letzten Jahrzehnten immer schon die invasiven Pumpen. Jetzt sind die nicht invasiven Pumpen auch Pumpentherapien hinzugekommen. Also da hat sich schon einiges getan, auch pharmakologisch. Aber das sind alles symptomatische Therapien.
Ja, und ich hatte so verstanden, dass im Prinzip bestehende Mechanismen aufgegriffen worden sind. Also bestimmte Enzyme, die den Abbau von Dopa hemmen, hatten Sie schon angesprochen, mit neuen Präparaten. Aber es gab jetzt keinen grundlegend neuen therapeutischen Ansatz, sondern man bespielt das neu, was es schon gab. Mhm.
Ja? Das ist korrekt. Auch da gibt es Entwicklungen und es gibt auch in anderen Ländern schon Zulassung von Medikamenten, die über Adenosinrezeptoren gehen. Das ist aber in Deutschland noch nicht verfügbar und es ist auch unsicher, wie bald das verfügbar sein würde.
Und zu der nicht-invasiven Pumpentherapie meinen Sie subkutane Pumpensysteme?
Ja, so ist es. Mhm. Da hat es eben eine Form der Levodopa-Applikation gegeben, die jetzt auch subkutan gegeben werden kann. Das ist sicherlich für Patienten, die eben keine invasive Therapie, keine enterale Therapie tolerieren oder haben wollen, schon auch eine Möglichkeit, eine kontinuierliche Levodopa-Substitution zu erhalten.
Wie schätzen Sie so den Stellenwert dieser Therapie ein oder auch dieser inhalativen Formulierung?
Also das sind wirklich zwei unterschiedliche Fragen. Ich glaube, dass die Pumpentherapien tatsächlich den späteren Stadien vorbehalten sind. Das gilt auch für die subkutane Pumpentherapie, obwohl sich vielleicht zwei Möglichkeiten da abzeichnen, dass Patienten das lieber ausprobieren wollen, bevor sie die tiefe Hirnstimulation wählen. Aber tendenziell sicherlich nicht am Beginn der Erkrankung. Und ein weiterer Einsatz, das ist aber ein Off-Label-Einsatz, ist der Einsatz einer solchen Pumpe in Situationen, wo man seine Medikation nicht oral zu sich nehmen kann. Also etwa zum Beispiel im Kontext von Operationen, wo man vermeiden muss, dass eben ein Dopaentzug stattfindet.
Jetzt haben Sie gerade schon das Stichwort tiefe Hirnstimulation selber eingeführt. Es gibt ja neben der Pharmakotherapie eine ganze Reihe von ja nicht direkt pharmakologischen Therapien, aber ich sag mal neurostimulativen Verfahren. Und da ist sicherlich die tiefe Hirnstimulation auch ja ein Meilenstein, der aber auch schon länger als 10 Jahre angewandt wird. Haben sich ja bei diesen neurostimulativen Verfahren denn irgendwelche Dinge entwickelt? Es gab ja mal eine Zeit lang, oder es wurde eine Zeit lang sehr viel Aufwand betrieben, halt Patienten früh oder früher diesem Verfahren zuzuführen, die richtigen Patienten zu identifizieren. Was könnten Sie uns dazu noch berichten?
Ja, also ich denke, da hat es auch zwei größere Entwicklungen gegeben in den letzten 10 Jahren. Das eine ist die direktionale tiefe Hirnstimulation, die ermöglicht es, den Strom sozusagen gezielter in den Bereich zu lenken, in dem die besten therapeutischen Effekte erzielt werden und die geringsten Nebenwirkungen erzielt werden, also die Genauigkeit der Stimulation wird dadurch verbessert. Die andere Möglichkeit ist, das ist eine, die noch nicht breit verfügbar ist, aber auch wahrscheinlich bald verfügbar sein wird, ist die adaptive Hirnstimulation. Das Prinzip der adaptiven Hirnstimulation ist, dass entweder lokale Feldsignale aufgenommen werden, verarbeitet werden, oder periphere Signale von der Bewegung aufgenommen werden, um dann die Stimulation zu informieren und eben an- oder abzuschalten oder zu modulieren. Das heißt also, wir entwickeln uns in der Hinsicht auf ein System zu, was genauer den Zustand des Patienten aufnimmt und dann auch gezielter darauf reagieren kann.
Das war jetzt schon eine Fülle von Informationen, aber dennoch, wie gesagt, so der Blick zurück. Und ich dachte, wir schauen jetzt auch noch mal nach vorne. Und ich würde Sie, Herr Klaasen, bitten, ja, wie gesagt, wenn Sie jetzt mit Ihrer klinischen Erfahrung einmal auf die kommenden 5 bis 10 Jahre blicken, was denken Sie denn, was sind da so Aspekte, die uns pathophysiologisch wahrscheinlich noch mehr beschäftigen werden? Ich hatte im Programm des Kongresses gesehen, es gibt so eine Keynote zum glymphatischen System. Was ist das eigentlich und wie hängt es mit Bewegungsstörung, mit der Parkinson-Erkrankung zusammen?
Ja, das glymphatische System ist, man kann das verstehen als das Abfallbeseitigungssystem des Gehirns. Es ist eigentlich erstaunlich, dass das erst vor 13 Jahren oder 14 Jahren beschrieben worden ist. Tatsächlich hat man das auch im 19. Jahrhundert schon gesehen. Man hat aber die Bedeutung möglicherweise doch nicht so erkannt, wie sie jetzt in den Vordergrund kommt. Abfallbeseitigungssystem, also ein System, was metabolischen Abfall sozusagen aus dem Gehirn rausspült. Und metabolischer Abfall, darunter verstehen wir in diesem Zusammenhang Proteinverklumpungen, also zum Beispiel Verklumpung vom Alpha-Synuclein, aber auch von anderen Proteinen, die jetzt bei der Parkinson-Krankheit nicht so eine ganz große Rolle spielen. Und dazu führen, dass es eben eine Neurodegeneration gibt. Und aus diesem Umstand ist dann klar, dass dieses glymphatische System eine wesentliche Rolle spielen kann bei der Förderung oder bei der Entwicklung von neurodegenerativen Erkrankungen. Also wir reden jetzt über die Parkinson-Krankheit, aber dasselbe könnte man über die Alzheimer-Krankheit sagen oder über andere neurodegenerative Erkrankungen. Und dieses glymphatische System, das wird immer besser verstanden. Es wird vor allem besser verstanden, dass es sehr stark an den Schlaf gekoppelt zu sein scheint, sodass also auch eine richtige Schlafhygiene in den Vordergrund rückt als eine Maßnahme, mit der man eben einen ganz wesentlichen Mechanismus des Gehirnes intakt lassen kann, der einen davor schützt, eben solche neurodegenerativen Erkrankungen zu entwickeln. Deswegen wird das lymphatische System auch als therapeutisches Ziel nicht weniger interessant. Da gibt es auch eine ganze Reihe von Ansatzpunkten, pharmakologische Ansatzpunkte, aber auch nicht-invasive Hirnstimulationsverfahren, andere Verfahren, mit denen man das lymphatische System sozusagen in Gang bringen oder fördern kann, wie fokussierter Ultraschall. Andere Methoden könnten sich eben als solche erweisen, mit denen man eben den Verlauf einer Krankheit günstig beeinflussen kann oder das Ausbrechen einer Erkrankung verhindern kann. Mhm. Also ich denke, das werden wir sicherlich, da werden wir noch sehr viel drüber lernen.
Ja, so ein anderer Aspekt, der ja auch in der Laienpresse durchaus vorkommt, ist die Verbindung zwischen Darm und Gehirn. Gut-Brain-Achse.
Das ist ein total spannendes Thema. Wir wissen, dass Parkinson-Kranke ein anders zusammengesetztes Mikrobiom des Darmes haben, auch schon bevor die Krankheit ausbricht. Wir wissen, dass das Mikrobiom auch dazu beiträgt, die Wirksamkeit bestimmter symptomatischer Therapien zu beeinflussen, ungünstig zu beeinflussen und also zum Beispiel auch zu diesen Wirkfluktuationen beiträgt. Ich denke, man kann auch sagen, dass es also zumindest indirekte Hinweise gibt, dass ein falsch zusammengesetztes Mikrobiom auch lokale Entzündungen befördert und damit auch mit dazu beiträgt, dass die Parkinson-Krankheit sich überhaupt entwickeln kann. Das ist ein Zusammenhang, der vielleicht so in dieser Direktheit noch nicht gezeigt ist, aber es gibt doch sehr viele Mosaiksteinchen, die dahin deuten. Und das bedeutet eben, dass wir durch eine gesunde Ernährung möglicherweise auch unsere Neigung oder unser Risiko, neurodegenerative Erkrankungen, zum Beispiel Parkinson-Krankheit, zu verhindern oder den Ausbruch nach hinten zu schieben.
Mhm. Würden Sie denn so weit gehen und zu sagen, dass jetzt der Ursprung der Parkinson-Erkrankung tatsächlich ausschließlich im Darm liegt? Oder ist das nur ein Baustein im Rahmen eines individuellen Risikos, was dazu führen kann, dass die Erkrankung ausbricht?
Also ob die Ursache der Parkinson-Krankheit im Darm liegt und ob das ein allgemeingültiger Satz ist, das kann ich so nicht sagen. Denke auch nicht, dass es belegbar wäre, dass der Darm aber eine wichtige Rolle spielt und dass der Vagusnerv ein wichtiger Mitspieler ist, sozusagen pathogene Proteinaggregatzustände Richtung zentrales Nervensystem zu transportieren. Das ist, glaube ich, unumstritten. Ob das für alle immer dieser Weg ist, da bin ich nicht so sicher und ich denke, dass es auch andere Wege zur Parkinson-Krankheit gibt als über den Darm.
Wenn wir so von den pathophysiologischen Aspekten nochmal ein Schlaglicht auch auf die Pharmakotherapien wieder werfen, dann jetzt ja in den letzten Monaten eben auch schon bei der angesprochenen Alzheimer-Demenz ein gewisser Hype um Antikörpertherapien entstanden. Da ging es um die Amyloid-Beta-Pathologie. Beim Parkinson hatten Sie auch schon angerissen, spielt das Alpha-Synuclein eine wesentliche pathophysiologische Rolle. Gibt es denn dennoch vergleichbare Therapieansätze, also in Form eines Antikörpers, gegen für den Parkinson oder für die Parkinson-Erkrankung relevante Proteine?
Ja, also es gibt Antikörper gegen das Alpha-Synuclein. Es gibt auch mehrere Studien. Einige sind negativ, aber es sind auch in den letzten Jahren zum selben Antikörper Studien erschienen, die zumindest positive Signale erbracht haben. Formal waren auch diese Studien negativ. Das heißt also, in der großen Gruppe der behandelten Patienten hat sich am Ende keine statistische Überlegenheit gezeigt. Allerdings hat man eine Reihe von auch schon vorher festgelegten Subgruppenanalysen gemacht. Und diese Subgruppenanalysen haben gezeigt, dass Patienten, die einen besonders schnellen Krankheitsverlauf haben, von einer solchen Antikörpertherapie, der Antikörper heißt Prasinezumab, profitieren könnten. Und das sind auch sehr spektakuläre Publikationen gewesen. Man muss sich allerdings klar machen, dass das doch sogenannte Post-hoc-Analysen sind, also Analysen, die man auf dem fertigen Datensatz gemacht hat, auch wenn sie vorher spezifiziert waren, nicht dieselbe Beweiskraft haben wie eine komplett randomisierte Studie. Die wird es aber, weil diese Signale so positiv sind, jetzt geben. Und die ist sozusagen in 2 bis 3 Jahren werden die Ergebnisse dazu dann erarbeitet und in 3 Jahren vorliegen. Das könnte, wenn diese Signale sich bestätigen lassen, wirklich auch für die Parkinson-Krankheit einen Durchbruch bedeuten, dass man eben erstmalig eine Antikörpertherapie hat, die den Verlauf der Krankheit so beeinflussen kann, dass ein Patient wirklich davon erheblich profitiert.
Unabhängig jetzt von dem Erfolg oder Misserfolg einer solchen Therapie, kann man aus den bisherigen Daten irgendwie bestimmte Sicherheitssignale ableiten? Jetzt auch nochmal mit Bezug zu den bestehenden Antikörpertherapien gegen die Alzheimer-Demenz.
Ja, also das Sicherheitsprofil dieser Studie, die ich gerade angesprochen habe mit Prasinezumab, ist ein sehr gutes. Also da sind mit den Problemen, die es bei der Alzheimer-Therapie gibt, also die sogenannten ARIAs, also die Hirnödementwicklung und die Hirn, also das Risiko, Blutungen auszulösen, das scheint da nicht gegeben zu sein. Also das ist ein wesentlich besseres Risikoprofil, als wir das von den aktuellen Alzheimer-Therapien kennen.
Okay. Wir bleiben mal in unserer Schiene und würden uns von den Pharmakotherapien etwas weiter bewegen zu den nicht-pharmakologischen Therapien, neurostimulativen Verfahren. Wie schätzen Sie die Entwicklung da ein? Was wird sich da tun? Wird es da vielleicht auch grundsätzlich neue Therapieverfahren geben?
Ja, also das ist natürlich schwer vorherzusagen. Ich glaube, die Richtung, die ich eben schon angesprochen habe, in Bezug auf die tiefe Hirnstimulation, die wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen. Es werden praktisch geschlossene Systeme entwickelt werden. Das ist zumindest meine Erwartung, die noch genauer die vorhandenen Biosignale des Patienten aufnimmt, um dann eine spezifische Anpassung der Stimulation vorzunehmen, so dass der Patient oder die Patientin am besten davon profitiert. Dass wir neue Ziele finden, neue Targets, ist möglich, halte ich aber nicht für so ganz wahrscheinlich, obwohl immer klarer wird, dass die Parkinson-Krankheit eben auch eine Netzwerkerkrankung ist, so dass es rein logisch auch wäre, dass man vielleicht außerhalb des Nucleus subthalamicus oder Globus pallidus internus auch noch andere Ziele ansteuern könnte. Das ist insofern von Bedeutung, als wenn man an kortikale Ziele denkt, die vielleicht etwas leichter erreichbar wären durch sogenannte nicht-invasive Therapien, also Therapien, die keine Operation, keine Sonnenplatzierung im Gehirn bedeuten würden. Ob das gelingt, ist, denke ich, offen. Aber daran wird auf jeden Fall gearbeitet.
Okay. Wir haben jetzt ja ganz viel besprochen, ganz viel angerissen. Und ich glaube, es ist klar geworden, es ist eine behandelbare Erkrankung, eine gut behandelbare Erkrankung, aber dennoch eine komplexe Erkrankung. Und das für Neurologen alles unter einen Hut zu bekommen, kann ja manchmal kompliziert sein. Was glauben Sie denn, wie sich die Versorgung von Patienten verbessern wird? Gibt es da möglicherweise technische Hilfsmittel, die so vielleicht auch eine Koordinatorfunktion übernehmen? Müssen sich auch Ärzte, also neurologische Kollegen, stärker spezialisieren mit Schwerpunkten? Wie ist so Ihre Meinung dazu?
Ich nehme dazu gerne gleich Stellung. Ich habe aber tatsächlich noch einen Punkt vergessen in Bezug auf, oder sollte ich erwähnen, in Bezug auf die nicht pharmakologischen Therapien. Denn die tiefe Hirnstimulation oder die nicht invasive Hirnstimulation hat auch noch einen Mitspieler, der vermutlich in den nächsten Jahren auch wichtig sein wird. Das ist nämlich der Ultraschall. Ultraschall wird im Moment auch in Form eines ablativen Verfahrens verwendet. Das heißt also, an der Stelle, in der man sonst die Elektrode platziert, wird Energie durch fokussierten Ultraschall hineingebracht, sodass dann ein kleines Loch sozusagen entsteht oder eine kleine Gewebsschädigung entsteht, denselben Effekt haben soll wie die tiefe Hirnstimulation. Das ist ein Verfahren, was sich vielleicht auch weiterentwickeln wird, dessen breite Einsetzbarkeit ich aber auch nicht vorhersagen kann. Aber es gibt eben auch andere Ultraschallverfahren, mit denen man zum Beispiel Medikamente an bestimmte Stellen bringen kann oder bestimmte Effekte im Zielgewebe erzeugen kann, ohne das Gewebe zu zerstören. Ich könnte mir vorstellen, dass solche Verfahren auch eine Rolle spielen. Jetzt aber zur Versorgung. Ja, also ich glaube, da wird sich auch einiges tun und das ist für Patienten natürlich besonders interessant, weil das, was sich da tun wird, das wird sich schneller entwickeln als die aus Sicht, die ich eben sonst gegeben habe, die vielleicht dann doch noch einige Jahre auf sich warten lässt, bis sie beim Patienten ankommt. Ich glaube, dass sich an verschiedenen Stellen für die Versorgung etwas ändern wird. Etwas, was im Moment schon sehr stark sich entwickelt, ist die Vernetzung verschiedener Sektoren der Parkinson-Versorgung. Also der ambulante Sektor und der stationäre Sektor rücken ein bisschen näher zusammen. Dazu bilden sich Parkinson-Netzwerke, die eben genau so eine Plattform bilden sollen, wo sich niedergelassene Kollegen auch mit in Kliniken tätigen Akutkliniken und rehabilitativen Kliniken tätigen Kollegen zusammentun und über sozusagen gemeinsame Versorgungsaspekte sich austauschen können, auch über konkrete Patienten sich austauschen können, wenn die ihre Freigabe dazu gegeben haben. Die digitale Medizin wird eine gewaltige Rolle spielen. Auch da muss man allerdings sagen, die Hoffnung, dass man durch Sensoren jetzt leicht eine Optimierung der Pharmakotherapie vornehmen kann, die hat sich bisher nicht bewahrheitet, aber ich denke, die Entwicklung der nächsten Jahre wird das schon bringen und da werden multimodale Sensoren eine Rolle spielen, Sensoren, die ein Patient an sich trägt, wie zum Beispiel irgend so eine Smartwatch, aber auch vielleicht Registrierungsmethoden, die man in der Wohnung anbringt. Die alle werden es unter Einsatz von künstlicher Intelligenz dann auch möglich machen, dass man den Zustand, den Bewegungszustand, aber auch sonstige Merkmale einer Patientin, eines Patienten erfasst und dann in therapeutische Empfehlungen umsetzt. Diese Methoden werden das sehr stark nach vorne bringen. Ich glaube, dass sie auch bald verfügbar sein werden.
Okay. Mit Blick auf die Zeit bedanke ich mich schon mal ganz herzlich, dass Sie uns da so sicher durchgeführt haben durch diese komplexe Materie. Ganz zum Ende hin können Sie noch mal ganz ungeniert Werbung machen. Warum lohnt es sich denn, den Kongress für Parkinson und andere Bewegungsstörungen 2026 in Leipzig zu besuchen? Ich betone noch mal explizit, es geht dabei nicht nur um die Parkinson-Erkrankung. Es gibt ja viele andere spannende Bewegungsstörungen, die wir jetzt gar nicht beleuchtet haben. Warum sollten Interessierte dieses Jahr nach Leipzig kommen, Herr Klasen?
Ja, liegt eigentlich auf der Hand, weil all die Themen, die wir angesprochen haben, brandaktuell sind. Und das Brandaktuelle wird sich auf dem Parkinson-Kongress präsentieren. Wir werden auch in drei wichtigen Keynote-Lectures Neues über das glymphatische System hören. Wir werden über Netzwerkerkrankungen etwas lernen. Wir werden aber auch über Spastizität etwas lernen, die Botox-Behandlung, tiefe Hirnstimulation, das Neueste vom Neuen. wird auf diesem Kongress verfügbar sein. Aber es ist ein Kongress, der nicht nur dazu dient, das Neueste vom Neuen aufzunehmen, sondern auch Kontakte zu schmieden und Netzwerke zu knüpfen und sich mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen an einem fantastischen Kongressort. Und deswegen, glaube ich, wird es ein absolutes Muss sein, auf diesen Kongress zu kommen.
Ja, wer jetzt keine Lust bekommen hat, noch schnell ein Ticket nach Leipzig zu buchen. Ich weiß es nicht. Ich fand es super spannend. Vielen Dank für die Zeit und ich wünsche dir einen ganz erfolgreichen Kongress. Vielen Dank.